온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 314. Nach einer Meldung aus Chile anlässlich der Kampagne für die Entkriminalisierung von Abtreibungen geht's nach Mexiko, wo tausende Lehrerinnen und Lehrer seit Monaten gegen eine Verschlechterung ihrer Arbeitsrechte kämpfen, die, als Bildungsreform bezeichnet, von der Regierung soeben verabschiedet wurde. Den Hauptplatz Zócalo in Mexiko-Stadt mussten die kämpferischen Lehrkräfte anlässlich des Unabhängigkeitstages zwar räumen, aufgeben kommt für sie jedoch nicht in Frage. Die Welternährungsorganisation FAO hat soeben einen Bericht zur Verschwendung von Lebensmitteln herausgegeben. Weniger Menschen müssten hungern, wenn nicht so viel Essen während des Transports, der Verarbeitung oder beim Konsumenten verderben würde. Hunger ist auch in Lateinamerika nach wie vor ein großes Problem. Dort setzt die FAO unter anderem auf Familienbetriebe. In Honduras haben kommunitäre Radios spätestens seit dem Putsch im Jahr 2009 bei der Bevölkerung sehr an Glaubwürdigkeit gewonnen. Die meisten dieser Sender sind während einem der zahlreichen Konflikte um Landraub und Vertreibung gegründet worden. Radios wie Faluma Bimetu, der afroindigenen Garifuna, oder La Voz Lenca, der indigenen Lenca-Organisation Copin, setzen sich aktiv für die Rechte der indigenen Gemeinden, für den Schutz ihres Landes und der natürlichen Ressourcen ein. Viel Spaß beim Hören, wünschen mal wieder wir vom Onda-Info.
Info? Nachrichten.
Für die Freiheit zu entscheiden. Legale und sichere Abtreibungen jetzt.
Nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos.
An jedem 28. September findet lateinamerikaweit und auch in der Karibik die Kampagne für die Entkriminalisierung von Abtreibungen statt. In den vergangenen Onda-Infos berichteten wir bereits über die Situation in Mexiko-Stadt, Uruguay, der Dominikanischen Republik und anderen Ländern zum Thema Abtreibung. Es tut sich was auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Stillstand herrscht seit 1989 allerdings in Chile, welches mit El Salvador die strengste Abtreibungspolitik pflegt und diese unter keinen Umständen zulässt. Die chilenische Frauenorganisation Feministischer Zusammenschluss für die Entscheidungsfreiheit, also Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, kurz AFLD, kämpft auf Veranstaltungen zum 28. September und mit einer Online-Unterschriftenkampagne für die Legalisierung von Abtreibung. Damit soll Druck auf die Regierung ausgeübt und eine öffentliche Diskussion zum Thema angestoßen werden.
El 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Te invita, Articulación por el Derecho a Decidir.
Da Abtreibungen in Chile Straftaten sind, gibt es keine offiziellen Zahlen, wie viele Schwangerschaften tatsächlich abgebrochen werden. Nach Schätzungen der AFLD sind pro Jahr jedoch etwa 160.000 Chileninnen betroffen. Für alarmierend hält die AFLD auch die Tatsache, dass durch das Verbot der Abtreibung ein Zweiklassensystem entsteht. Frauen mit ausreichenden finanziellen Mitteln können eine Abtreibung in sicheren Kliniken vornehmen lassen, wo das Prozedere durch andere Diagnosen verschleiert wird. Dagegen lassen Frauen aus den ärmeren Gesellschaftsschichten Abtreibungen in öffentlichen Kliniken in einem weniger sicheren Verfahren durchführen, wodurch sie nicht nur ihr Leben aufs Spiel setzen, sondern auch das Risiko eingehen, durch die Gesundheitseinrichtung angezeigt und der Polizei überstellt zu werden. Daten des chilenischen Netzwerkes für Gesundheit, sexuelle und reproduktive Rechte zeigen, dass 60% der wegen Abtreibung angezeigten Frauen vor Gericht nicht durch eine Verteidigerin oder einen Verteidiger vertreten werden. Dies stellt eine Zuwiderhandlung gegen die in der Verfassung verankerten Garantie auf eine Strafverteidigung dar. Das Thema Abtreibung mischt sich auch in den aktuellen Wahlkampf. Die rechte Präsidentschaftskandidatin Evelyn Matthei sprach sich gegen eine Gesetzesreform aus und schob noch ihre Ablehnung hinsichtlich gleichgeschlechtlicher Ehen hinterher.
Nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Son grupos de jóvenes que han llegado con capuchas, que han llegado con el rostro cubierto para enfrentar a la Policía Federal, que en ese momento está avanzando con estas tanquetas ya en el perímetro de Izasaga, haciendo uso de las tanquetas.
Begleitet von einer massiven Medienkampagne hat am Freitag, den 13., ein Großaufgebot der mexikanischen Bundespolizei den Zócalo von Mexiko stattgeräumt. Hunderte streikende Lehrerinnen hatten dort 4 Wochen zuvor ein Protestcamp errichtet. Ihr Protest richtet sich gegen das umstrittene Gesetz zur Beschäftigung von Lehrkräften, das Anfang September verabschiedet worden ist. Dieses Gesetz, das Teil der ebenfalls umstrittenen Bildungsreform der PRI-Regierung ist, sieht unter anderem regelmäßige Leistungskontrollen der Lehrerinnen vor. Sollten sie diese Tests nicht bestehen, können sie entlassen werden. Befürworterinnen sehen in diesen Maßnahmen eine Verbesserung der Bildungschancen. Die Gegenseite sieht in der Bildungsreform stattdessen eine Arbeitsreform, die zum Ziel hat, die Kontrolle des Lehrpersonals zu erhöhen. Auch an den anderen wirtschaftsliberalen Reformen der Regierung Peña Nieto gibt es starke Kritik, wie der weiteren Privatisierung des Erdöls und der Erweiterung der Mehrwertsteuer. Seit Wochen machen StudentInnen, LehrerInnen und der Dachverband der ArbeiterInnen im Bildungssektor CNT im ganzen Land gegen die Reform mobil. In vielen Provinzen wie in Michoacán, Chiapas und Guerrero sind die LehrerInnen auf der Straße. Für sie geht die Bildungsreform an den eigentlichen Problemen vorbei.
Wenn die Bücher in den Gemeinden ankommen, sind sie nicht vollständig oder sie kommen gar nicht erst an. Ich arbeite momentan an der Telesecundaria. Wenn Sie die Exemplare für die Telesecundaria in den Händen halten würden, anstatt dass Sie sich mit der Reform von 2006 verbessert hätten, haben Sie völlig Ihren Sinn verloren. Sie fordern von den Schülern, dass sie mit dem Internet arbeiten sollen, wenn es hinter dem Berg noch nicht einmal Elektrizität gibt. Die Parabolantenne funktioniert nicht, deshalb ist das eine totale Katastrophe.
Um das marode Bildungssystem zu verbessern, solle nicht die Eignung der Lehrkräfte geprüft, sondern die Infrastruktur und die sanitären Einrichtungen der Schulen verbessert werden. Weitere Probleme, gerade auf dem Land, sind Armut und Ungleichheit.
Es ist eine Lüge, dass die Bildung kostenlos ist. Diese Herren sagen, dass sie eine Bildungsreform durchführen, obwohl sie noch nicht einmal einen Haushaltsplan aufgestellt haben, sie nicht die Programme verbessern, nicht die Aufgaben der Lehrer beachten und sie nicht darauf achten, dass das Geld, das vom Staatshaushalt kommt, in den Gemeinden ankommt. Normalerweise geht alles auf dem Weg verloren und in den Gemeinden kommt nichts an.
Neben der Räumung am 13. September war es bereits Anfang September in Mexiko-Stadt zu Großdemonstrationen und Auseinandersetzungen gekommen. Dabei wurden Dutzende Menschen verletzt und mindestens 23 Personen zum Teil brutal festgenommen. Organisationen wie Reporter ohne Grenzen und Artículo 19 protestierten energisch gegen die Verhaftung von 4 JournalistInnen, welche die Auseinandersetzung dokumentierten. Ihnen wurde von der Polizei vorgeworfen, den öffentlichen Frieden zu stören und die Polizeiarbeit zu behindern. Ihr Protestcamp haben die LehrerInnen mittlerweile auf den Plaza de la Revolución verlegt, auf dem sie mit Nahrungsmitteln und Kleidung versorgt werden, die Teile der Bevölkerung und solidarische Gruppen für sie gesammelt haben. Viele der aus anderen Bundesstaaten angereisten LehrerInnen besitzen nur noch das, was sie zum Zeitpunkt der Räumung des Zócalo bei sich trugen. Trotzdem planen sie weitere Aktionen, unter anderem wollen sie mit einer Megamarcha den Zócalo zurückerobern.
Vive, vive, vive. Zapata, vive, vive, vive. Ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wird weggeworfen. Dies geht aus dem neuen Bericht der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen hervor. Der Titel des Berichts lautet »Die Spur der Verschwendung von Lebensmitteln – Einflüsse auf natürliche Ressourcen«. Jorge Fonseca, Ökonom der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, erklärt, wie es zu dieser hohen Zahl kommt.
No necesariamente las pérdidas que estamos viendo de alimentos se pueden justificar de la misma forma.
Die Verschwendung von Lebensmitteln lässt sich nicht auf einen einzigen Grund zurückführen. Es ist so. In Industrieländern tendiert man dazu, mehr wegzuschmeißen. Es geht viel mehr verloren. Von den Produkten, die schon zubereitet sind, die schon bei den Verbrauchern angekommen sind. Sei es in Supermärkten, sei es in Restaurants, sei es in den Haushalten. Auf der anderen Seite, in Entwicklungsländern und Schwellenländern haben wir sehr viele Probleme mit der Infrastruktur. Die Lebensmittel kommen gar nicht erst auf die Märkte. Sie bleiben häufig auf dem Feld, sind von Pflanzenkrankheiten betroffen oder, und das ist die Mehrheit, sie sollen anderswohin transportiert werden. Und wenn der Transport dann ansteht, sind sie schon komplett verdorben.
870 Millionen Menschen auf der Erde leiden an Hunger oder Unterernährung. Demgegenüber stehen 1.300 Millionen Tonnen weggeworfenes Essen pro Jahr. Pro hungernde Menschen wären das jährlich knapp 1,5 Tonnen Essen, das während des Transports, der Verarbeitung und beim Konsumenten verloren geht, verdirbt oder einfach weggeschmissen wird.
Wir sprechen hier von Obst und Gemüse, das verdirbt am meisten. Wurzelgemüse, Knollengemüse, Milch, das ist eines der Produkte, das sehr oft verdirbt. Es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an Möglichkeiten, Produkte einzufrieren und an der Technologie, Lebensmittel zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Art und Weise zu verarbeiten, um die Haltbarkeit zu verlängern.
Auch in Lateinamerika sind Hunger und Unterernährung ein Problem. Vor 10 Jahren litten dort noch 60 Millionen Menschen an Hunger. Mittlerweile ist die Zahl etwas gesunken. Heute sind es noch 49 Millionen Menschen, die an Hunger oder Unterernährung leiden. Lateinamerika hat es sich zum Ziel gemacht, die Zahl der hungernden Bevölkerung innerhalb einer Generation auf Null zu bringen. Anfang September trafen sich Vertreter der lateinamerikanischen Länder zum 4. Parlamentarischen Forum gegen den Hunger in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien. Neben Parlamentariern kamen Vertreter von Regierungen, lateinamerikanischen Zivilgesellschaften sowie internationale Organisationen. Es wurden verschiedene Themen rund um Hunger, Ernährung und Umwelt diskutiert. Das Recht auf Wasser, die Politik der Landverteilung und die Bewahrung natürlicher Ressourcen. Eine Antwort bei der Bekämpfung von Hunger in Lateinamerika sind landwirtschaftliche Familienbetriebe. Das Jahr 2014 wurde zum Internationalen Jahr der familiären Landwirtschaft ausgerufen. Der Mexikaner Salomón Salcedo von der Welternährungsorganisation erklärt, warum die Familienbetriebe für die Region so wichtig sind.
In den nächsten Jahren wird die Bevölkerung
In den nächsten Jahren wird die Bevölkerung 9 Milliarden erreichen. Das heißt, dass in den nächsten 30 Jahren die Produktion um 60-70% ansteigen muss. In manchen Ländern sogar um 100%. Und das in Zeiten von Klimawandel, Ressourcenknappheit und so weiter. Die Welternährungsorganisation sieht in der familiären Landwirtschaft eine Möglichkeit, die Produktion zu steigern. Warum? Weil sie ein enormes Potenzial für den Einsatz von Technologie hat. Mit dem, was wir heute zur Verfügung haben, kann die Produktion auf sensible Weise erhöht werden. Wir müssen sicherstellen, dass die Produktion weiter steigt, aber auf nachhaltige Weise, ohne die Ökosysteme zu bedrohen, ohne die Erosion der Böden zu fördern oder alle Wasserreserven zu verbrauchen.
Vorteile der familiären Landwirtschaft sind: Die Produkte dienen zunächst der Selbstversorgung. Sie werden aber auch auf lokalen Märkten verkauft. Die Produkte sind frisch, weil die Transportwege kurz sind. Außerdem, so erläutert Salomón Salcedo weiter,
A diferencia, digamos, de la agricultura empresarial, que tiene como un objetivo muy claro maximizar ganancias.
Im Unterschied zu den großen landwirtschaftlichen Betrieben, deren klares Ziel die Gewinnmaximierung ist, geht es Familienbetrieben natürlich auch um ihr Einkommen, aber nicht nur. Es geht auch um Ernährungssicherheit und den Schutz der Umwelt. Es spielen Faktoren einer jahrtausendealten Kultur eine Rolle. Daher ist das Konzept der familiären Landwirtschaft viel breiter und der Fokus liegt ohne Zweifel auf der Familie, der Kultur und der Gemeinschaft.
Neben dem respektvollen Umgang mit Lebensmitteln könnte die familiäre Landwirtschaft ein Mittel sein, den Hunger in Lateinamerika und der Karibik weiter einzudämmen und gegen die massive Verschwendung von Lebensmitteln vorzugehen. Dazu sind auf allen Ebenen, von global bis lokal, Initiativen und Förderprogramme sowie Gesetze geplant. Das Wichtigste ist aber der vorsichtige Umgang mit Lebensmitteln jedes Einzelnen, nicht nur in Lateinamerika.
Radio Faluma Bimetu, auf Deutsch Radio Süße Kokosnuss, hat seinen Sitz in einem kleinen Steinhaus vor dem Kinderspielen und Hühner auf die Erde picken. Neben dem Gebäude ragt ein Antennenmast etwa 10 Meter in die Höhe. 6 Tage in der Woche versorgt der Sender die Bewohner des Karibikortes Triunfo de la Cruz mit Informationen, Musik und einer täglichen Jugendsendung. Gesendet wird auf Spanisch und Garifuna, der Sprache, mit der zumindest die Älteren im Ort noch aufgewachsen sind. Triunfo de la Cruz ist eine von über 40 Garifuna-Gemeinden an der Nordküste von Honduras. Die Garifuna leben dort seit über 200 Jahren. Ihre Sprache und Kultur entwickelte sich aus dem Zusammenleben von ehemaligen afrikanischen Sklaven und der indigenen Bevölkerung. In Honduras haben die Garifuna-Gemeinden den Status indigener Gruppen. Ihre Sprache und Musik zählt die UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit. Radio Faluma Bimetu wurde in den 90er Jahren gegründet. Radiodirektor Alfredo López erklärt, warum.
Faluma Bimetu hasta ahora nace en 1995.
Faluma Bimetu wurde 1995 aus der Notwendigkeit gegründet, den Landkonflikt der Gemeinde öffentlich zu machen und zu berichten, was mit dem Eigentum der Garifuna hier in Triunfo de la Cruz geschehen war. Die Stadtverwaltung von Tela hat 1992-93 die Gemeinden Triunfo de la Cruz, San Juan und La Ensenada ohne Absprache eingemeindet, und es gab keine Möglichkeit, diese Leute anzuzeigen. Es gab eine Art Nachrichtensperre, ähnlich wie während des Staatsstreiches.
Als in Triunfo von der Stadtverwaltung Grundstücke verkauft werden, die als kollektives und unverkäufliches Gemeindeland gelten, protestiert die Garifuna-Organisation Ofrané. Sie sieht das Recht der indigenen Gruppe verletzt, über ihr eigenes Land zu bestimmen. Radio Faluma Bimetu informierte die Bevölkerung über die Landverkäufe und die Proteste dagegen, während die großen Massenmedien über die Landkonflikte nicht berichteten. Zunächst herrschte ein Klima der Angst, erinnert sich Alfredo López.
In den 90er Jahren gab es viele Leute, die mir was erzählen wollten. Sie brachten mich in ihr Haus und haben sogar abgeschlossen, sodass man uns nicht sehen konnte. So groß war die Angst. Heute kommen die Leute einfach ins Radio und geben ihre Kommentare ab. Es hat sich wirklich etwas verändert. Seitdem es unser Radio gibt, fangen die Leute an, sich zu informieren. Sie interessieren sich dafür, was passiert. Triunfo ist eine große Gemeinde und es geschahen Dinge, die noch nicht einmal die Leute hier in Triunfo wussten. Über das Radio und die Unmittelbarkeit des Radios wissen sie jetzt sofort Bescheid.
Die täglichen Nachrichtensendungen sind ein wesentlicher Teil des Programms. Und noch immer spielen illegale Landverkäufe eine zentrale Rolle. Doch auch Themen wie Gesundheit und Orientierung für Jugendliche haben ihren Platz. Außerdem ist der Sender ein gutes Medium, um die eigene Sprache lebendig zu erhalten. Inzwischen sendet die Organisation Ofrane aus 5 Gemeinden an der Atlantikküste. Ein weiteres Radio wird gerade aufgebaut. Das Programm gestalten überall Freiwillige. Die Sendezeit ist abhängig von personellen Kapazitäten, aber auch von der technischen Ausstattung. So sendet das abgelegene Radio Ligarabali Barana aus einem winzigen, strohgedeckten Haus mit Hilfe einer Solarzelle und 2 Autobatterien. Für mehr als 2 Sendestunden am Tag reicht der Strom nicht aus. Mehr als ein Dutzend sogenannter Radios Comunitarias gibt es mittlerweile in Honduras. Seit dem Putsch 2009 ist das Interesse an unabhängigen Informationen stark gestiegen und immer mehr Gemeinden entdecken diese alternative Kommunikationsform. In El Progreso betreiben Jesuiten bereits seit 1956 das Radio Progreso, das während des Putschs eine wichtige Rolle spielte, weil es sich der Nachrichtensperre widersetzte. Regelmäßig versammeln sich Radiomacher und Radiomacherinnen aus dem ganzen Land im Ausbildungszentrum von Radio Progreso. Seminarleiter Gustavo Cardoza erklärt, warum sie andere Radios unterstützen.
Wir stehen mit Radio Progreso und dem Ausbildungszentrum für einen kommunitären Journalismus. Das ist Journalismus, der sich mit den grundlegenden Notwendigkeiten der Gemeinden beschäftigt und diese Interessen selbst vertritt. Dafür bilden wir bei Radio Progreso zum Beispiel Hausfrauen, Bäuerinnen und Bauern aus. Denn sie sind es, die die Realität vor Ort leben.
Basisradios werden von staatlicher Seite nicht unterstützt. Besonders der Zugang zu Sendelizenzen ist immer wieder ein Thema. Obwohl Meinungs- und Pressefreiheit in der honduranischen Verfassung festgeschrieben sind, werden Lizenzen verweigert oder sind einfach zu teuer für die Gemeinden. Deshalb haben sich die Vertreter der kommunitären Radios getroffen, um gemeinsam einen Bericht über ihre Situation an die Vereinten Nationen zu senden.
La mayoría de las radios comunitarias no tenemos la posibilidad de acceder con facilidad a una frecuencia.
Die meisten Community-Radios haben keine Möglichkeit, eine Frequenz und die erforderliche Sendeerlaubnis zu erhalten. Politiker, Unternehmer und bekannte Persönlichkeiten des Landes haben die Sendefrequenzen unter sich aufgeteilt.
Der Radiojournalist Felix Molina erklärt die bisherige Struktur der Radiolandschaft in Honduras und was sich seit dem Putsch verändert hat.
Decimos en Honduras que tres familias tienen prácticamente el universo del espectro radioeléctrico. Este monopolio de medios.
In Honduras gibt es praktisch 3 Familien, die die Sendelandschaft bestimmen. Dieses Medienmonopol konnte über viele Jahre die Informations- und Meinungspolitik bestimmen, auch den Konsumgeschmack und religiöse Ideen. Politische Parteien haben darüber viel Einfluss bekommen und Moden haben sich durchgesetzt. Aber das hat sich verändert. In den letzten Jahren haben viele Gemeinden ihr Recht auf Kommunikation erkannt. Andere Medien wie die sozialen Netzwerke im Internet haben sich in alternative Medien verwandelt. Diese können dem starken Medienmonopol heute zwar nicht entgegenwirken, aber ich bin mir sicher, dass die kooperativen privaten Medien nach dem Putsch eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben. Sie sind mit einem zentralen Problem konfrontiert, der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen der Öffentlichkeit.
Genau dieses Vertrauen genießen die kommunitären Radios in den Gemeinden, in denen sie senden. Radio La Voz Lenca und Radio Guarajambala werden von der indigenen Organisation Coping betrieben. Sie senden 12 Stunden täglich im Hochland von Intibucá, westlich der Hauptstadt Tegucigalpa. Seit einigen Monaten ist der Kampf gegen ein Staudammprojekt zum wichtigsten Thema in der Region geworden. Die indigene Bevölkerung hat dem Projekt nicht zugestimmt. Die beteiligten Firmen DESA und Sino Hydro haben entgegen dem Willen der Bevölkerung mit dem Bau begonnen. Seither verbreiten Militär und private Sicherheitsfirmen ein Klima der Angst. Bei einer Kundgebung erschoss ein Soldat einen Staudammgegner. Berichterstattung über das Projekt ist unerwünscht, wie Thomas Gomez vom Radio La Voz Lenca erzählt.
Per Telefon wurde uns gedroht, dass Militär und Polizei uns die Sender wegnehmen. Es wurde gesagt, dass wir aufhören sollen, Blödsinn zu reden, und es gab Drohungen, das Radio zu zerstören. Auf Demonstrationen haben sie mir das Telefon weggenommen, mit dem ich gerade übertragen habe, und den Presseausweis. Als sie unseren Mitstreiter Thomas Garcia Dominguez auf der Kundgebung vor der Firma DESA ermordet haben, war ich gerade auf Sendung. Es kam jemand auf mich zu und sagte, hör auf zu senden oder ich werde dir ein paar Kugeln verpassen.
Von der indigenen Bevölkerung erhält Thomas Gomez viel Bestätigung für sein Programm. Die benachbarten Gemeinden fühlen sich durch die Aufklärung im Radio ermutigt, ebenfalls gegen Staudammprojekte zu protestieren.
Wenn wir fragen, warum protestiert ihr, warum versammelt ihr euch, dann bekommen wir die Antwort, weil wir im Radio La Voz Lenca hören, dass andere Gemeinden ihre Naturgüter verteidigen, dass sie gegen die Wasserkraftwerke sind und weil sie uns die Argumente dagegen liefern.
Sowohl Ehrenamtliche als auch professionelle Journalistinnen und Journalisten leben in Honduras gefährlich. Seit dem Putsch 2009 wurden über 30 Medienschaffende ermordet. Der überwiegende Teil der Morde ist straffrei geblieben. Auch 4 Jahre nach dem Putsch erhalten kritische Journalistinnen und Journalisten weiterhin Drohungen oder werden Opfer von Attentaten. Einige von ihnen mussten aus Angst um ihr Leben Honduras verlassen. Doch viele Radiomacherinnen und Radiomacher in Honduras bleiben auch unter diesen Bedingungen weiter auf Sendung. Roxana Corrales von Radio La Voz de Zacate Grande lässt sich nicht abschrecken.
Ich werde weitermachen, bis es nicht mehr geht. Ich habe im Moment keine Lust aufzuhören. Und ich hoffe auch, dass es weiter Organisationen gibt, die uns unterstützen.
Zurzeit müssen sich 3 honduranische IndigenensprecherInnen wegen unbegründeter Anklagen im Zusammenhang mit dem Staudammprojekt in Rio Blanco vor Gericht verantworten. Unter ihnen ist auch der im Beitrag gehörte Thomas Gomez. Menschenrechtsorganisationen sind der Ansicht, dass sie wegen ihres Einsatzes für bessere Lebensbedingungen der Lenker strafrechtlich verfolgt werden. Amnesty International hat Besorgnis darüber ausgedrückt, dass das Justizsystem missbraucht werde, um die Menschenrechtsarbeit von Berta Cáceres, Thomas Gomez und Aureliano Molina zu behindern. Die Menschenrechtsorganisation betrachtet die 3 laut einer aktuellen Urgent Action im Falle ihrer Inhaftierung als gewaltlose politische Gefangene. Auf dem Blog der Honduras-Delegation findet ihr sowohl die Urgent Action als auch weitere aktuelle Hintergrundinformationen zur aktuellen Situation in Honduras. www.hondurasdelegation.blogspot.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.